Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Alois Farner.
Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Online-Interview-Format der Tiroler Tageszeitung, jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf dt.com. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. In gut 3 Wochen wird der neue Tiroler Landtag gewählt. Die Wahl wirft bereits ihre Schatten voraus. Die Tiroler Tageszeitung hat eine Umfrage in Auftrag gegeben mit sehr spannenden, mit sehr auch überraschenden Ergebnissen. Wir sprechen darüber mit Andrea Frondeschütz vom Gallup-Institut. Schönen Tag. Frau Frondeschütz, die Umfrage, die Sie für uns, für die Tiroler Tageszeitung gemacht haben, prognostiziert vor allem der ÖVP einen Absturz. Bei der letzten Wahl hat die Volkspartei ja über 44% gemacht. Jetzt liegt sie bei nur 26%. Wie ist das quasi erklärbar, auch aus Ihrer Sicht?
Da sind sicher eine ganze Menge Einflussfaktoren, die man sich da ansehen muss. Das eine ist, was hat sich in den letzten 2 Jahren getan, in den letzten 2,5 Jahren, den letzten Pandemiejahren. Das hat auf jeden Fall Einfluss darauf. Das hat ja auch in der Bundespolitik bereits mehrere Einflüsse gezeigt, mehrere Regierungsumbildungen, mehrere Rücktritte, mehrere Neuernennungen. Das hat natürlich auch auf Landesebene Auswirkungen. Also man muss diesen gesamten Zeitverlauf sich anschauen. Die letzte Landtagswahl hat ja deutlich vor der Pandemie stattgefunden. Dann natürlich auch alles das, was spezifisch pandemiebedingt in Tirol selber stattgefunden hat, ganz klar. Und dann ein Wechsel an der Parteispitze, der relativ überraschend gekommen ist für wahrscheinlich alle in Tirol, aber auch darüber hinaus. Und damit auch verbunden eine, das ist der dritte Punkt, eine relativ knappe Zeit nur von diesem Wechsel bis hin zur Landtagswahl.
Wir haben ja mit Ihnen bereits zum Jahreswechsel eine Umfrage zur politischen Stimmungslage gemacht. Damals ist die ÖVP auch schon bei sehr schwachen 30% gelegen, jetzt noch einmal minus 4%. Die Gründe, sehen Sie die eher hausgemacht in Tirol oder ist einfach der Bundesgegenwind zu stark?
Ich glaube, es ist so, wie jetzt vorhin schon angesprochen, es ist eine Mischung. Es ist sicher einerseits der Gesamtverlauf der letzten beiden Jahre nicht aus den Köpfen zu bringen. Das wird uns noch länger in den Köpfen bleiben, allen, nicht nur den Tirolerinnen und Tirolern. Das ist das eine. Und das zweite ist dann auch dieser überraschende Wechsel, der offensichtlich diesen Trend, der sich in die Weihnachtszeit bereits abgezeichnet hat, nicht umdrehen konnte.
Es wurden 600 Tirolerinnen und Tiroler befragt. Es ist ein bisschen eine Schwankungsbreite drinnen von, glaube ich, gut über 4%. Aber der Trend ist ja trotzdem klar. Würden Sie sagen, so in etwa könnte auch dann die Wahl ausgehen oder ist dann in den nächsten Wochen noch theoretisch viel in Bewegung?
Also, wenn uns die letzten Monate und Jahre etwas gezeigt haben, dann wie schnell es gehen kann. Jetzt eine Prognose abzugeben, noch dazu, aufgrund von Daten, die sicher noch einer ganzen Reihe von Einflussfaktoren unterliegen können, wäre sicher zu früh. Was wir in den letzten 2 Jahren der Pandemie, des Ukraine-Krieges, der Inflation, der Teuerung, also alles, was da dazugekommen ist, auch unvorhergesehen, uns gelehrt haben, ist, dass wir mit Prognosen sehr vorsichtig zu sein haben, alle miteinander. Denn ich glaube nicht, dass jemand Ende letzter Woche vermutet hätte, dass es aufgrund der Energiesituation politische Diskussionen geben kann, so wie wir es Anfang der Woche hatten, in Wien und Wien Energie herum. Alles das sind Dinge, die wir nicht vorhersehen können, die auch Politiker nicht vorhersehen können. Und insofern sind wir da sehr vorsichtiger geworden, als wir vorher waren.
Die ÖVP hat diesen Wechsel sehr überraschend vollzogen. Anton Matle ist der Spitzenkandidat, der startet oder ist ohne Landeshauptmann Bonus gestartet. Die Liste heißt auch Matle, aber Sie haben in der Studie herausbekommen, dass eigentlich der Spitzenkandidat noch hinter der ÖVP liegt. Ist das eigentlich falsch gelaufen, dass man da von ÖVP auf Matle umgestiegen ist, auch beim Listennamen?
Wenn man sich die Daten ansieht, dann ist diese Ausgangssituation keine sehr günstige, klar. Wenn ich einen Kandidaten habe, der ein eindeutiges Zugpferd ist und stärker als meine politische Fraktion, dann macht es natürlich Sinn, wenn ich den Kandidaten in den Vordergrund stelle und die politische Zugehörigkeit, die Partei, entweder nur sehr klein wahrnehmbar mache oder ganz herausnehme, so wie das zum Beispiel der ehemalige Landeshauptmann Bröll in Niederösterreich gemacht.
Bei Bundeskanzler Kurz hat es ja wahrscheinlich Sinn gemacht, weil er populärer, fast bekannter als die Partei war. In Tirol war das ein Fehler?
Es war, wenn man sich anschaut, das Beispiel Niederösterreich, Landtagswahlen, Landeshauptmann Bröll, und das ist ja wahrscheinlich eher vergleichbar, weil es auf Landesebene ist, da hat das natürlich mehr Sinn gemacht, weil sicher Bröll das stärkere Zugpferd war als seine Partei. Und in diesem Fall der attraktivere, der glaubwürdigere, der auch diese lange, verdienstvolle Zeit auch zeigen konnte. Die sind ja sogar so weit gegangen, die Wähler zu zeigen und gar nicht mehr den Kandidaten teilweise in Niederösterreich. Also aus einer sehr souveränen und sehr starken Position heraus kann ich das machen. Jetzt, wenn man sich die Daten ansieht und schaut, dass die Partei noch größere Zustimmungswerte hat als der Kandidat, muss man sagen, ist wohl verkehrt herum.
Auch Liste Fritz, Neos sind im Plus. Bei MFG wird es wahrscheinlich knapp, ob sich da Einzug in den Landtag ausgeht. Wie schätzen Sie da die Situation für die weiteren Parteien?
Wie gesagt, auch da, das sind Einschätzungen, die aufgrund einer derzeitig gültigen Momentaufnahme stattfinden. Und die Erhebung hat, was die SPÖ jetzt anbelangt, stattgefunden, bevor das Sommergespräch mit der Parteivorsitzenden Randy Wagner am Montag war und auch eben die Diskussion um die Stadt Wien und Wienenergie. Wir haben den Eindruck, dass sich da noch einiges bewegen kann. Je mehr Ängste existieren, und das ist jetzt nicht nur für Tirol gültig, sondern insgesamt, also Krieg, Teuerung, damit verbundene Ängste bezüglich des eigenen Lebensstandards. Wir haben dazu auch Daten zur Inflation. Umso mehr geht der Zulauf entweder in jene Richtungen, die diesbezüglich ganz laut und nachvollziehbare Forderungen formulieren. Das ist das eine. Das zweite sind die vermeintlich einfachen Antworten. Allein aufgrund der Anzahl der Themen, die wir haben, noch immer nicht ganz überwundene Pandemie, das Wort Rezession geistert mittlerweile herum. Abhängig davon, wie unsere Energieversorgung aussieht, die wiederum verbunden ist mit einer kriegerischen Auseinandersetzung in unmittelbarer Nähe. Also das sind ja keine einfachen Gemengelagen. Deswegen ist es auch nicht einfach, darauf Antworten zu geben, darauf zu agieren, ob das jetzt auf europäischer Ebene ist, ob das auf Bundesebene ist, ob das auf Landesebene ist. Damit sind ja auch verbunden, wie sehr sind die Leute bereit, auf Urlaub zu fahren, Geld auszugeben. Das ist ja auch für ein Land wie Tirol eine Frage, die wichtig ist. Also alles das sind komplizierte Fragen. Und wer auf sowas vermeintlich einfache Antworten gibt, kann damit möglicherweise Zulauf generieren. Ist oft der Fall am eher rechten politischen Rand, mit populistisch vermeintlich einfachen Antworten. Damit kann man vielleicht kurzfristig politisches Kleingeld machen, aber auch das ist sicher dann noch einmal, also die unmittelbare Situation vor der Wahl wird da einen großen Einfluss haben.
In Tirol hat es jetzt 2 Perioden eine schwarz-grüne Koalitionsregierung gegeben. Wenn da kein Wunder passiert, wird sich das rechnerisch nicht ausgehen. Sie haben auch mögliche Koalitionsvarianten abgefragt, auch Dreiervarianten. Da scheint es keine klare Präferenz der Wählerinnen und Wähler zu geben.
Nein, gibt es derzeit nicht. Also die grüne Bundesbeteiligung macht keinen Schub jetzt Richtung Grüne in Tirol. Das scheint derzeit keinen Rückenwind zu geben. Das sehen wir nicht. Also das geben die Daten einfach nicht her. Es ist überhaupt eine Pattstellung, was diese Koalitionsmöglichkeiten betrifft. Es ist auch nach wie vor eine relativ große Gruppe, die sagt, ich möchte überhaupt was, aber eine andere Kombination oder ich bin noch völlig unentschlossen. Es war ja auch bei der letzten Landtagswahl eine Wahlbeteiligung von 60% und so wie wir das jetzt sehen, würde sich das ungefähr im gleichen Rahmen abspielen. Also da ist auch ein gerüttelt Maß an Menschen, die entweder ratlos sind, sagen, ich weiß es nicht oder ich weiß es noch nicht, also eine gewisse Ratlosigkeit der politischen Landschaft gegenüber, beziehungsweise die sich überhaupt aus dem Wahlgeschehen herausnehmen.
Ja, in der Umfrage ist ein relativ hoher Anteil mit 57% auch an Verdrossenen, an Unzufriedenen mit der Politik im Allgemeinen in Tirol, in Österreich herausgekommen. Gleichzeitig die künftigen Aufgaben setzen sehr viele das Gewicht oder den Wunsch nach einer Bekämpfung der Teuerung des zu teuren Wohnens, während zum Beispiel der Wolf, ein Thema, das in Tirol sehr häufig diskutiert wird, erst auf Platz 13 der Wunschliste auftaucht. Sind das für Sie Überraschungen?
Nein, das sind keine Überraschungen. Die Teuerung ist das Thema. Die Teuerung ist medial das Thema, nicht nur in Österreich, sondern mittlerweile europaweit, weltweit, muss man eigentlich sagen. Und das ist etwas, was wir jetzt nicht nur medial wahrnehmen, sondern jede und jeder von uns kann die Teuerung de facto nachvollziehen. An der Zapfsäule, im Supermarkt, mit den Energierechnungen. Und das sind die Sorgen, die am deutlichsten sind und am deutlichsten auch emotional dann mobilisieren. Das ist ganz klar. Das geht an unmittelbare Ängste. Da hat man Angst um den eigenen Lebensstandard, um die Zukunft. Und damit verbunden, das leistbare Wohnen ist ja nur eine Ausprägungsform dieser Angst vor der Teuerung. Und vor allem die Unerträglichkeit diesbezüglich, weil man ja weiß, ein Teil davon ist importierte Inflation, auf die wir nur sehr eingeschränkten, als Volkswirtschaft nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten haben einzuwirken.
Frau Fronerschütz, vielen Dank, dass Sie uns für dieses Gespräch zur Verfügung gestanden sind. Schöne Grüße nach Wien.
Schöne Grüße nach Innsbruck.
Vieles an Kommunikation im persönlichen Bereich, aber auch in der politischen Kommunikation wurde ins Internet verlegt. Vieles geht schneller, vieles geht unmittelbarer, vieles verläuft vielleicht auch unkontrollierter. Wie sieht es auch aktuell im persönlichen, im politischen Bereich aus? Darüber sprechen wir mit der klinischen Psychologin und auch Expertin für digitale Kommunikation, Johanna Constantini. Willkommen im Studio.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Constantini, wir sind aktuell im Tiroler Landtagswahlkampf. Ein Politiker hat einmal gesagt, Wahlkampf sind Zeiten von Unvernunft, wahrscheinlich nicht nur in der Politik, sondern auch bei den Wählerinnen und Wählern. Da wird sehr offen, vielleicht auch unkontrolliert, kommuniziert. Gibt es da aus Ihrer Sicht Erfahrungen, dass das irgendwie aus dem Ruder läuft?
Naja, was wir beobachten, ist sehr wohl, dass es in der virtuellen Welt sehr schnell aus dem Ruder laufen kann, nämlich wenn es in Richtung Hetze geht, wenn es in Richtung Hass schüren geht, weil einfach die Unmittelbarkeit der Medien gegeben ist und die Schnelllebigkeit nicht verhindern kann, dass es relativ schnell aus dem Ufer laufen kann.
Aus Ihrer Sicht, die Politik kommuniziert auch viel stärker jetzt nicht nur in Wahlveranstaltungen, auch über die klassischen Medien, sondern in den sozialen Netzwerken. Sie macht es wahrscheinlich, weil sie dann auch vielleicht unkontrollierter das ungefilterter rausbringen kann und wahrscheinlich auch die Rückmeldungen der Wahlfans verstärkt bekommt. Was ist da auch Ihre Erfahrung, Ihre Beobachtung?
Ja, alleine wenn man die Nutzerzahlen anschaut, die sich ja auf rund die Hälfte der österreichischen Bevölkerungszahlen belaufen, dann kann man das Medium Internet, also auch Social Media Kanäle eigentlich nicht wegdenken, wenn es um Wahlkampfdebatten geht. Allerdings ist, glaube ich, nicht die Frage ob, sondern oft die Frage wie Wahlkampf auch im virtuellen Raum geführt wird.
Viel wird dann natürlich auch immer wieder diskutiert. Wird da verstärkt auch manipuliert dann die Wählerinnen und Wähler, wenn die Parteien da selber quasi ungefiltert ihre Inhalte rausgeben, um Stimmen werben. Wer kontrolliert das eigentlich?
Ja, die Kontrolle ist im virtuellen Raum eine Illusion, wie so oft. Ich glaube, die Ressourcen, um wirklich zu kontrollieren, hätten ohnehin nur die Plattformen selbst. Und dahingehend muss das Bewusstsein einfach wachsen und aufgeklärt werden, Aufklärungsarbeit geleistet werden, dass im Internet einfach ganz viel an Falschinformationen die Runde macht, unmittelbar und sehr schnell verbreitet werden kann. Und vor allen Dingen aber auch, dass das Medium Internet kein rechtsfreier Raum mehr ist.
Macht sich die Politik das zum Teil auch zunutze, dass da jetzt weniger nachkontrolliert wird, oder ist sie wahrscheinlich auch oft dann Opfer, je nach Partei, je nach Thema?
Ich glaube, da gibt es immer zwei Seiten. Da gibt es gesamtgesellschaftlich auf die einzelnen Nutzerinnen und Nutzer auch immer zwei Seiten. Jeder Mann und jede Frau kann sich Social Media Dynamiken zunutze machen und kann ihnen gleichzeitig aber auch zum Opfer fallen.
Wenn im Internet Informationen rausgegeben werden und dann sehr oft auch reagiert wird in den verschiedenen Chatforen, ist da Ihre Beobachtung, dass zum Teil auch die Hemmschwellen gesunken sind, weil man einfach schnell was rausgibt, ohne nachzudenken, dass das dann auch schriftlich vorliegt?
Ja, also die Hemmschwellen sinken nach wie vor. Andererseits verstärken sich aber auch die rechtlichen Mittel. Also wir haben mit dem Jahr 2018 in Österreich das Gesetzespaket gegen Hass im Netz verabschiedet. Es gibt mittlerweile vom Justizministerium seit Anfang August veröffentlicht eine kostenfreie Unterstützung in der Prozessbegleitung, juristisch wie psychosozial. Also man sieht auch auf dieser Seite, dass sich Veränderungen auftun. Aber andererseits wird die Hemmschwelle schon kleiner nach wie vor und die Hetze nimmt zu.
Durch diese schnelle, unmittelbare Kommunikation im Netz hat sich vielleicht auch die Art und die Form der Politik mitverändert?
Mitunter, ja, aber es hat sich gesamtgesellschaftlich einfach viel verändert. Es hat sich die Kommunikation verändert, es hat sich unsere Aufmerksamkeitsleistung verändert. Es verändert sich nachhaltig sehr, sehr vieles in unser aller Lebensbereiche und so auch die politische Kommunikation.
Der Wahlkampf auf den sozialen Netzwerken, da gibt es ja viele User, die dann natürlich mit dabei sind, vorwiegend natürlich auch aus dem Bereich, die wahrscheinlich schon stimmungsmäßig der jeweiligen Partei zuordnbar sind. Aber ist es letztlich ein Phänomen, das künftig noch stärker werden wird, oder ist es letztlich eine Blase?
Schwer zu sagen, weil eben die Plattformen schon immer mehr in die Pflicht genommen werden und eben immer bekannter wird und immer mehr daran gelegt wird, dass man festlegt, dass das Netz eben kein rechtsfreier Raum ist und bleiben soll, weil eben mehr Handhabe forciert wird. Aber es ist jetzt wirklich schwer zu sagen, in welche Richtung es geht. Momentan beobachtet man einfach, dass sich sehr, sehr vieles nach wie vor in den virtuellen Raum verlagert.
Die audiovisuellen Möglichkeiten sind natürlich weit größer im Internet, auch in der politischen Kommunikation. Was erwarten Sie da oder was beobachten Sie da, was sich an Neuerungen ergibt?
Ja, marketingstrategisch sind die audiovisuellen Möglichkeiten natürlich an erster Stelle nach wie vor. Also die Videos, die Bilder haben den Texten schon lange den Rang abgelaufen. Kurze Meldungen, schnelle Meldungen werden gelesen oder besser gesagt betrachtet. Also man nimmt sich tendenziell weniger Zeit, lange Beiträge zu lesen, zu recherchieren, viele Seiten sozusagen abzuchecken, um sich ein ganzheitliches Bild zu machen. Wobei man auch hier sagen muss, dass immer mehr über diese Dynamiken aufgeklärt wird, dass eben der Newsfeed in Social Media vor allen Dingen durch Algorithmen gelenkt wird und dass man sich dadurch, dass man nur am Newsfeed bleibt, eben immer wieder in diese Blase, wie Sie sagen, begibt und dort drinnen bleibt und das nicht empfehlenswert ist.
Ist es der Reiz, wenn man auf sozialen Netzwerken Infos rausgibt und kein Thema setzen will, dass man da noch stärker zuspitzen möchte, um dann eben die entsprechenden Zugriffszahlen zu bekommen?
Ja, absolut. Also die Motive sind da vielschichtig. Jetzt gerade wenn es um Hass schüren geht und um Hetze, dann sind es oft ganz persönliche Hintergründe, die dazu bewegen, dass Menschen einfach beleidigen, beschimpfen, auch persönlich werden, auch nicht mal nur mehr unter dem Deckmantel der Anonymität, sondern sehr wohl auch mit öffentlichen Profilnamen. Also da sind die Motive ganz, ganz unterschiedlich.
Politik wird insofern immer schneller, immer wahrscheinlich auch in den Botschaften kürzer. Da kritisieren viele, dass einfach dann auch vielleicht die Hintergründe, das Hintergrundwissen dann oft fehlt. Kann man hier eventuell gegensteuern? Was müsste da passieren?
Ja, ich denke, es ist ein zweischneidiges Schwert. Also man kann einerseits schon aufmerksam machen, indem man Informationen anteasert, indem man Kurzbeiträge schaltet und veröffentlicht, aber dann eben im Nachgang schon gut recherchierte Beiträge veröffentlicht und mit Nachdruck eben auch darauf hinweist. Also ich denke, man sollte hier auch die Politik nach wie vor in die Pflicht nehmen, dass es eben nicht dazu kommt, dass der Informationsgehalt aufgrund der Dynamiken der sozialen Netzwerke verloren geht.
Man hat ja in den vergangenen Jahren auch immer wieder Meldungen gesehen, auch gehabt, gerade auch bei uns in der Tiroler Tageszeitung, dass sich Parteien quasi Freunde, Follower, so quasi zukaufen. Mhm. Wie groß ist das Problem der gesteuerten Links und Klicks?
Ja, das ist groß und die Technologien werden immer besser. Und da ist wieder das Thema der Kontrolle, das da ins Spiel kommt, weil man es eigentlich mit unseren Mitteln oft noch gar nicht so flächendeckend kontrollieren kann, unterscheiden zu können, was ist Fake und was ist die Wahrheit. Und es bedarf wirklich guter Recherchearbeit, um Fake News heute auch aufzudecken.
Für die Politik sind die sozialen Netzwerke eine Möglichkeit, schnell zu kommunizieren, vielleicht viele auch rasch zu erreichen. Es kann aber wahrscheinlich auch ein Stolperstein sein. Man kann auch sehr schnell dann Opfer werden, man kann sich auch selbst übertrippeln wahrscheinlich. Wie sehen Sie da die Gefahren oder was man da falsch machen kann?
Ja, ich glaube, die Faustregel darf lauten, je schneller die Medien werden, desto überlegter muss man agieren, weil man sonst einfach sehr schnell auch als Politiker, als Politikerin Gefahr läuft, eben über jene Stolpersteine zu stolpern und das wirklich eine politische Karriere auch kosten kann. So wie es aber auch Nutzerinnen und Nutzern in der Gesamtbevölkerung geht, da kann es auch sehr schnell passieren, dass man sich im virtuellen Raum etwas erlaubt, das andere User nicht gefällt und dann lässt der Shitstorm nicht lange auf sich warten.
Sie haben es angesprochen, das Internet ist kein rechtsfreier Raum, Gott sei Dank würde man dazu sagen. Trotzdem gibt es sehr viel Hass im Netz, es ist nicht immer alles leicht nachzuverfolgen, dann auch zu ahnden bei Polizei, bei Gericht. Aus Ihrer Sicht müsste da auch rechtlich noch weiter nachgeschärft werden, ist ja zumindest immer wieder in Diskussion.
Ja, absolut. Es muss sich jetzt aber vor allen Dingen einmal zeigen, ob die aktuellen Maßnahmen greifen und ob bereits jetzt Tatbestände nachverfolgt werden und Strafen verhängt werden sozusagen. Also es gibt jetzt bereits einiges und das muss sich jetzt einfach zeigen, ob diese Mittel greifen und auch mitunter die Plattformen noch mehr in die Pflicht genommen werden können, um eben Hetze, Hasskommentare einfach schneller zu blockieren, Nutzer zu blockieren und Hasskommentare zu löschen.
Opfer können ja nicht nur die Politikerinnen und Politiker werden, sondern wahrscheinlich auch jede Privatperson. Würden Sie da raten, in solchen Fällen zur Polizei zu gehen, das auf jeden Fall nachzuverfolgen? Aus Ihrer Sicht ist da die Aufklärungsquote dann entsprechend hoch?
Ja, weil je mehr gemeldet wird, desto mehr muss getan werden, desto mehr wird einfach auch die Justiz in die Pflicht genommen. Und deswegen würde ich immer dazu raten, sofort zu melden, Postings schon zu sichern, also Beweismaterial zu sichern, zu melden. Auch wenn ich als User nur mitlese und mitbeobachte, dann die sogenannte Counter-Speech anzuwenden, also dagegen zu sprechen, Hasskommentare aufzudecken in eben jenen Kommentaren, in denen das oft passiert, um einfach diese rechtliche Handhabe noch weiter zu stärken.
Wie sehr sehen Sie denn die Gefahr, dass da noch auch durch den technologischen Fortschritt neue Gefahren kommen? Deepfake ist ja ein Thema, wo da quasi mit gefälschten Filmen quasi jemand in Misskredit gebracht wird. Da wird man noch verstärkt aufpassen müssen und wahrscheinlich auch die Behörden und auch die Justiz aufrüsten müssen.
Ja, absolut. Also die Kriminalität nimmt hier bestimmt zu und findet ganz, ganz neue Wege, von denen sicherlich viele noch nicht weitreichend bekannt sind. Aber eben im Gegenzug dazu gibt es auch immer die Technologien, um jene Wege zu stoppen. Und dahin sollte der Weg einfach führen.
Frau Konstantini, danke fürs Kommen, danke fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Die Energiekosten explodieren, sowohl private als auch die Wirtschaft stöhnt unter den explodierenden Preisen. Wie geht es hier weiter? Was sind Probleme? Darüber sprechen wir mit dem Tiroler Wirtschaftskammerpräsidenten Christoph Walzer. Willkommen im Studio, Herr Präsident.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Walzer, die Wirtschaft ist stark betroffen, steigende Strom, Gas, überhaupt Energiepreise. Wie wirkt sich das konkret in der Wirtschaft aus?
Ja, wir haben einfach die Diskussion und das Problem, dass die angekündigten Strompreiserhöhungen massiv vor allem die Klein- und Mittelbetriebe treffen. Erhöhungen ab 100.000 Kilowattstunden sind extrem, zum Teil von 6 auf 60 Cent, also wirklich das Zehnfache des Preises. Und wir haben Unternehmen, die derzeit knapp 30.000 Euro Stromkosten haben und nach dieser Erhöhung von 300.000 Euro reden. Und das drückt ganz massiv natürlich auf die Stimmung in der Wirtschaft.
Das sind ja wahrscheinlich Kosten, die nicht so eins zu eins einfach umzulegen sind dann auf die Preise, weil auch die Konsumenten, auch andere Wirtschaftsunternehmen haben andere Kostensteigerungen, geht wahrscheinlich nicht eins zu eins umzulegen. Wie wird man damit fertig? Drohen da vielleicht Pleiten, Insolvenzen?
Ja, also wenn nicht schnell was passiert und in Wahrheit haben wir es 5 nach 12 und nicht 5 vor 12, dann wird es extrem für die Unternehmen. Es wird zu einer Insolvenzwelle kommen, das kann man wirklich so sagen. Und das ist jetzt nicht negativ gesehen, sondern das ist die Realität. Also es muss ganz schnell von Seiten der Politik jetzt eingegriffen werden, und zwar in den nächsten Wochen und nicht in den nächsten Monaten.
Sonst wird immer gesagt, der Markt soll vieles regulieren, aber derzeit scheint der Markt auf den Energiemärkten eben nicht zu funktionieren. Was sind denn Vorstellungen von Ihrer Seite, von der Wirtschaftskammer, wie man eingreifen könnte, wie man die Unternehmen auch mit unterstützen könnte?
Ja, es gibt eigentlich nur eine Lösung, da muss man ganz ehrlich sein, und da braucht man auch die Bevölkerung und auch die Unternehmerschaft nicht anlügen, sondern es geht eigentlich nur auf europäischer Ebene. Ich glaube, die einzige schnelle Möglichkeit, die man hat, ist, dass man den Gaspreis deckelt, weil durch dieses Merit-Order-System, das man in Europa hat, ist einfach so, dass die Stromerzeugung mit Gas die teuerste Variante ist, und nach dem richtet sich sozusagen der Strompreis. Und jetzt gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, den Gaspreis zu deckeln europaweit. Das kostet den Steuerzahler viel Geld, muss man ehrlich sein. Und damit würde man aber erreichen, dass man die Steigerung des Strompreises sozusagen stoppt und sogar senken kann. Also das ist die klare Forderung von Seiten der Tiroler Wirtschaftskammer, dass man einen Deckel beim Strompreis europaweit braucht und damit den Gaspreis regulieren kann.
Das ist das von Ihnen genannte Merit-Order-System, wurde zuletzt viel kritisiert. Manche Experten sagen, es ist gar nicht so leicht wegzubringen. Soll man hier eingreifen oder soll man einfach quasi eine staatliche Förderung in Sachen Preis machen, damit einfach der Preis quasi gedeckelt ist?
Das Merit-Order-System hat funktioniert. Also ich würde es nicht wegtun. Das ist ja das, was wir in vielen Berechnungen jetzt versucht haben herauszufinden. Also wir würden es nicht oder würden nicht anraten, es wegzutun. Aber eben mit einem Deckel im Gaspreis kann man sozusagen den Strompreis nach unten reduzieren. Und das ist die schnellste und einfachste Variante. Wenn der Markt nicht funktioniert, muss halt auch manchmal politisch eingegriffen werden.
Gerade auch für die Konsumentinnen und Konsumenten gibt es jetzt Unterstützungen, auch einen Teuerungsausgleich. Auch der Wirtschaft wurde einiges versprochen. Sind da die Gelder am Weg?
Na, das ist das Problem. Also beim privaten Konsumenten wird es jetzt funktionieren. Gibt es ja Teuerungszuschläge bzw. Abgeltungen vom Staat, die ja schon fließen. Es hat auch die Ankündigung gegeben, dass eben bis zu 400.000 Euro Förderung für die Unternehmerschaft lukriert werden kann. Nur es war Ankündigung, und das ist halt schon wieder so ein Thema, wo wir jetzt vor Wochen bereits, wie gesagt, die Information gekriegt haben, dass es was geben wird, aber es gibt nichts Konkretes. Und diesen Unsicherheitsfaktor, der ist unerträglich für die Wirtschaft, und deswegen muss jetzt gehandelt werden und nicht nur angekündigt werden.
Stichwort Unsicherheit. Zum einen sind es die extrem hohen Preise, die explodierten Preise. Zum anderen ist überhaupt die Frage, haben wir im Winter genügend Energie? Da fürchten ja viele Unternehmen wahrscheinlich, dass sie zu wenig zum Beispiel Gas bekommen, dass sie wahrscheinlich mit den Temperaturen runtergehen müssen, dass sie Maschinen abschalten müssen. Gibt es da Rückmeldungen aus der Wirtschaft, wie dramatisch die Lage sein könnte oder wie man sich darauf einstellt?
Ja, man muss sich das eben in der Wirtschaft ein bisschen anders vorstellen wie im privaten Bereich. Im privaten Bereich ist es vielleicht möglich, dass ich die Raumtemperatur senke. Dass ich sage, okay, ich heiz halt ein bisschen weniger oder die Raumtemperatur ist ein bisschen niederer. Das geht in einem Unternehmen nicht. Ich bin gerade gestern wieder einen ganzen Tag Betriebsbesuche gewesen und war bei Industriebetrieben, und die haben mir den Ablauf in ihrem Unternehmen erklärt. Und da gibt's halt zum Beispiel gerade bei Brennen von Materialien eine Grenze, unter der kann man nicht brennen, also bei 1400 bis 1600 Grad zum Beispiel. Und da kann man nicht sagen, man verbraucht jetzt weniger Energie, weil dann funktioniert das Produkt nicht mehr, dann kann man das Produkt nicht mehr herstellen. Also es ist im industriellen Bereich, in der Erzeugung wesentlich schwieriger, Energie zu sparen. Und wenn man grundsätzlich mit der Produktion zurückfährt, dann ist man halt nicht mehr konkurrenzfähig. Und wir haben zusätzlich noch das Phänomen, dass diese wirklich hohen Energiepreise momentan nur in Europa sein, außerhalb Europas ist es ja nicht so. Damit ist auch der Standort geschwächt und damit ist die Konkurrenzfähigkeit innerhalb Europas auch den anderen Kontinenten gegenüber wesentlich schlechter. Und wie gesagt, dieser Mix aus all diesen Dingen ist momentan einfach sehr, sehr schlecht für die Wirtschaft in Europa.
Hat es da Rückmeldungen gegeben, gerade auch aus der Industrie, wie lange man sowas überhaupt durchhalten kann oder wann der Staat noch stärker eingreifen müsste? Sie haben es angesprochen, sonst
ja, war der Standort. Es gibt eben schon Diskussionen, dass Industriebetriebe, die jetzt weltweit tätig sind und auch in anderen Kontinenten Standorte haben, wenn es dann irgendwann wirtschaftlich nicht mehr darstellbar ist, dass sie einfach die Produktion wieder ins Ausland außerhalb Europas verlagern. Und das würde wieder den Wirtschaftsstandort Europa natürlich massiv schwächen, Tirol, Österreich natürlich auch. Und das müssen wir massiv verhindern. Ansonsten wird die Wettbewerbsfähigkeit Europas einfach von Tag zu Tag schlechter.
Viele sagen, es wird jetzt den Ausbau der alternativen Energieformen beschleunigen, auch die hohen Preise. Es ist zwar jetzt extrem schwierig, extrem problematisch. Hat man da einiges auch vielleicht verabsäumt? Oder wie sehen auch Sie von der Wirtschaftskammer diesen künftigen Ausbau Wasserkraft, Photovoltaik, vielleicht auch Wind?
Ja, man hat natürlich die letzten Jahre vielleicht zu lang gebraucht. Das ist vielleicht das, was man jetzt auch feststellen kann. Das ist jetzt auch kein Vorwurf an die Politik, aber was ganz klar ist, ist, dass es eine Umstellung auf alternative Energie einfach ganz dringend und viel schneller braucht und dass ein Bau eines Kraftwerkes halt auch nicht 10 bis 15 Jahre Vorlaufzeit haben darf. Das heißt, die Verfahrensverkürzungen müssen gleich passieren und der Bau von neuen Wasserkraft, aber auch von Photovoltaik und vielleicht auch Windenergie muss viel schneller gehen und muss in den nächsten Jahren intensiv passieren.
Also da muss man wahrscheinlich verstärkt in dem Fall aufs Gas drücken, um die Kraftwerke auszubauen.
Man muss aufs Gas drücken, damit man am Ende des Tages weniger Gas braucht.
Wie sehen Sie jetzt auch diese Stimmen aus der Politik, die ja zum Teil als Notlösung Umstieg auf Öl, auf Kohle, auf Atomenergie fordert oder auch umsetzen will? Macht das Sinn? Ist das eigentlich argumentierbar, um jetzt diese akute Krise zu bewältigen?
Nein, das ist natürlich ein politischer Vorschlag, aber in der Realität schaut es anders aus, weil also ein schneller Umstieg von Gas jetzt zum Beispiel auf Öl wieder funktioniert ja in der Industrie nicht von heute auf morgen. Ja? Und in den Gemeinden außen gar nicht. Also ich kann ja aus meiner Gemeinde berichten, dass man die letzten Jahre intensiv in den Ausbau der Gasversorgung investiert hat, viele hunderttausende Euro investiert hat. Und jetzt kann man nicht innerhalb von ein paar Wochen wieder sagen, man schmeißt es wieder alles über Bord und kehrt wieder auf alte Energiequellen zurück. Und vor allem, was diesen Klimaschutz betrifft, kann das jetzt nicht die Lösung sein, dass wir wieder mit Öl anfangen.
Es hat verschiedene politische Vorstöße, auch Forderungen gegeben, zum Beispiel die Übergewinne von Energieunternehmen zu besteuern. Macht das Sinn oder, wir haben glaube ich einmal angeregt, man sollte einfach Investitionen zwingend vorschreiben?
Ja, also wir stehen nicht dafür, dass man jetzt wieder neue Steuern einhebt und sozusagen auf die Überbesteuerung noch einmal mit Steuern reagiert, sondern unser Vorschlag wäre, dass man diese Übergewinne, die man jetzt macht, einfach verpflichtend in Investitionen in alternative Energiequellen sozusagen machen muss. Ansonsten kann es Strafen geben in Form von Steuern. Aber unser Vorgang wäre eher keine neuen Steuern, sondern eben die Verpflichtung auf Investitionen in alternative Energiequellen.
Intensive Diskussionen hat es in den letzten Tagen über die Wienenergie gegeben, auch eher über den Milliardenkapitalbedarf, den die Wienenergie hat. Wie sehen Sie da die Situation? Sind da aus Ihrer Sicht größere Fehler gemacht worden? Kann sich sowas ausweiten? Oder sind das einfach Folgen eines außer Rand und Band geratenen Marktes?
Ja, ich glaube, dass man jetzt unterscheiden muss zwischen politischer Diskussion und das, was dort in diesem Unternehmen in der Realität passiert ist. Politisch ist es ein Hickhack, das ist ja eh klar, sowas passiert immer dann, wenn sowas aufkommt. In der Abwicklung, glaube ich, im Unternehmen selber, ich meine, ich kann es jetzt nur von der Ferne beurteilen, ich bin natürlich da nicht tief in der Materie drin, aber aus meiner Sicht hat die Wienenergie versucht, dem Konsumenten einfach Preise zur Verfügung zu stellen, die leistbar sind. Damit haben sie einen guten Dienst getan. Was aber natürlich schwer vorauszusehen war, ist, dass sie zu Zeitpunkten Verträge abgeschlossen haben, wo nicht vorauszusehen war, dass der Preis so extrem in die Höhe geht. Und jetzt ist diese Kluft da. Es geht ja um Haftungen, es geht ja nicht nur jetzt darum, dass jetzt Geld irgendwo verschwunden ist, sondern es geht vor allem um Haftungen, damit man einkaufen kann. Ich glaube, dass es für solche Unternehmen derzeit sehr, sehr schwierig ist, eben so zu agieren, dass es am Ende des Tages nicht ausschaut, dass wenn verspekuliert worden ist. Ich glaube nicht, dass verspekuliert worden ist, sondern ich glaube, dass man im guten Wissen und mit gutem Gewissen Verträge für den Konsumenten abgeschlossen hat. und jetzt halt die Preise exorbitant angestiegen sind und damit dieses Loch da ist. Also ich würde mich hüten davor, jetzt da eine Fernverurteilung über die Wiener Energie zu machen.
Kommen wir noch etwas zur Landespolitik. Wir in der Tiroler Tageszeitung haben diese Woche eine neue Umfrage veröffentlicht, wonach die ÖVP von fast 45% auf 26% abstürzen würde. Wie sehen Sie jetzt da die aktuelle Lage? Es schaut ja sehr, zumindest sehr alarmierend aus für die ÖVP.
Ja, ich glaube, es ist ein Stimmungsbild momentan vielleicht. Umfragen hat es ja viele gegeben in den letzten Jahren und die waren nicht immer richtig. Das ist eine schwierige Situation politisch. Momentan ist es ja unbestritten, das trifft aber alle Parteien. Und deswegen glaube ich, ist es jetzt einfach wichtig, dass man Ansagen macht, dass man gerade auch zum Thema Energielösungen, wir haben in Tirol viele Themen, von der Energie bis hin zum leistbaren Wohnen. Und ich glaube, die Bevölkerung erwartet sich jetzt einfach lösungsorientierte Ansagen. Und ich glaube, das ist wichtig und alles andere ist Tagesgeschäft, gehört auch vor der Wahl immer wieder dazu. Mir wäre lieber natürlich, wenn die Energiepreise im Keller sind als die Umfragen.
Ihnen selber wurden ja auch immer wieder Ambitionen auf die Landesspitze nachgesagt. Jetzt hat man sich eben für Anton Mattl entschieden. Auch die Liste läuft auf ihn. War das richtig oder vielleicht auch in Richtung Koalition, zum Beispiel eine Koalition mit der FPÖ auszuschließen?
Es ist ein strategisches Vorgehen vom Landesparteiobmann und er wird sich dabei was denken. Wie gesagt, von Seiten der Wirtschaft hat Anton Mattl die volle Unterstützung. Wir stehen hinter ihm. Es ist schwierig für ihn momentan, aber er kämpft auf allen Fronten und Anton Mattl ist bekannt dafür, dass er ein Arbeiter ist und dass er fleißig ist. Und deswegen hat er unser vollstes Vertrauen.
Die Wirtschaft hat ein großes Forderungspaket an die neue Regierung vorgelegt. Es wird dann auch künftig eine Koalition geben, eventuell eine Dreierkoalition, weil sich eine Zweier rechnerisch nicht ausgeht. Gibt es da spezielle Wünsche jetzt auch der Wirtschaftskammer aus der Wirtschaft oder sagt man, uns geht es nur um den Inhalt?
Nein, wir haben sozusagen mit der Weichenstellung für die Zukunft Tirols sozusagen ein Programm zusammengestellt, das wir letzte Woche präsentiert haben, das auf 5 Säulen sozusagen ja, gestützt ist. Und da geht es um den Wirtschaftsstandort Tirol, da geht es aber auch um die gesellschaftliche Weiterentwicklung Tirols. Das haben wir präsentiert und wir werden jetzt nach der Wahl versuchen, dass wir natürlich so viel wie möglich im Koalitionsabkommen, egal wie die ausschaut, unterbringen, damit wir den Wirtschaftsstandort Tirol für die nächsten Jahre zukunftsfit machen.
Falls die Wahl sehr schlecht ausgeht, noch eine Frage an den Christoph Walser. Sollte danach erneut über Inhalte, auch eventuell über Personen gesprochen werden?
Nein, ich glaube, wichtig sind die Inhalte und alles andere. Lassen wir jetzt mal den Wähler entscheiden und dann wird man weiter sein.
Herr Präsident, danke fürs Kommen, danke fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Ja, meine Damen und Herren, das war Tirol Live. Danke, dass Sie mit dabei waren. Sie können die heutigen Gespräche gerne auf Podcast nachhören, auf dt.com und natürlich in der Tiroler Tageszeitung nachlesen. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bitte.
Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.